redet, ist nicht tot.
Hallo Tobi.
Moin Holgi.
Willkommen zum Realitätsabgleich. Eine Woche erst später.
Wir machen das jetzt wöchentlich, haben wir
gesagt. Das ist, weil ich letzte Woche so ein monologartiges Ding gehalten habe, hat der Tobias sich ganz fürchterlich beschwert bei der Podcast-Gewerkschaft. Und darum machen wir jetzt direkt im Anschluss noch eine Sendung, wo ich gar nichts sage. Nee.
Ja, die Frage ist doch aber, interessierst du dich überhaupt noch für mich?
Ich interessiere mich im Moment für relativ wenig, wenn ich ehrlich bin.
Das glaube ich dir.
Also das ist irgendwie, ich bin noch nicht so richtig über den Berg. Das wird, ich vermute auch mal, dass, also wir fahren in zwei Wochen, fahren wir 3 Wochen mit den Kindern in Urlaub. Und
aber ich habe auch ein perfektes Thema.
Und ich habe auch die, ich werde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit alle meine Arbeit soweit gemacht und vorbereitet haben, dass ich wirklich den Rechner zu Hause lassen kann und 3 Wochen tatsächlich mal Urlaub machen kann. Es sei denn, es passiert irgendwas, ne? Weil es passiert ja ständig was irgendwie.
Ich kann das leider nicht. Ich bin on call.
On call.
On call, also ich habe Rufbereitschaft, während ich im Urlaub bin. Aber bei uns passiert ja nichts. Also.
Wozu braucht es dann eine Rufbereitschaft, wenn nichts passiert?
Wenn was passiert, muss jemand da sein und reagieren können.
Was könnte denn passieren? Ein Bug in der Software ist doch normal. Also,
naja, aber wenn der Bug bedeutet, dass irgendwelche Kunden ihre Nutzerdaten verlieren oder so, dann muss halt schnell reagiert werden.
Ja, das stimmt.
So, aber wir hatten mal vor 3 Jahren hatten wir mal eine Situation, wo eine neue Version dazu geführt hat, dass Freemium-Nutzer unter bestimmten Umständen irgendwelche Presets verloren haben oder so. Da waren irgendwie 100 Leute betroffen oder so. Und das musste natürlich dann, also dann hat er das Telefon geklingelt. Herr Bayer, kümmern Sie sich. Ne? Und ich kann das natürlich selber gar nicht fixen, weil ich ja gar kein Engineer bin, sondern Engineering Manager. Aber ich habe dann halt die richtigen Leute zusammengetrommelt und wir haben es schnell gefixt. Zum Glück. So, aber wenn sowas passiert, muss halt schnell reagieren können. Klar.
Na, kurzes Update. Vor genau einer Woche, also Dienstag, als wir letzte aufgezeichnet haben, ist ja hier das Haus ausgeräumt worden oder ausgeräumt gewesen. Und es tatsächlich, seit Mittwoch letzter Woche fühle ich mich nicht mehr so elend, weil das ist jetzt nicht mehr das Haus, also das Haus gehört meinen Eltern, aber es ist nicht mehr das Haus meiner Eltern. Es ist nicht mehr ein Teil meines Zuhauses, wo ich halt 30 Jahre oder länger regelmäßig hingefahren bin, sondern es ist jetzt einfach ein leeres Haus und es riecht auch nicht mehr nach Zuhause.
Ja, es riecht wahrscheinlich ein bisschen mehr nach Baustelle jetzt.
Ne? Ja, der riecht halt wie ein leeres Haus riecht. Ne? Also ein bisschen muffig, ein bisschen staubig und so. Aber halt.
Bist du noch dort?
Ich bin noch dort, ja. Okay. Das ist jetzt die letzte Woche. Bin von morgen nochmal bei meinen Eltern vorbei, am Samstag wahrscheinlich auch nochmal. Der Fernseher ist kaputt. Ich habe einen neuen Fernseher gekauft, den baue ich den morgen ein. Und guck dann mal, was da so los ist. Insbesondere mit meinem Vater. Mein Vater scheint dement zu werden. Ja, so dass dieser Umzug, also das ist, eigentlich müsste ich sagen, ich kann mein Glück kaum fassen. Ne? Dieser Umzug, der hat keinen Tag zu früh stattgefunden. Also es ist wirklich, ich weiß jetzt nicht, natürlich kann natürlich sein, dass der Umzug es erst schlimmer gemacht hat, den Zustand meines Vaters, aber vielleicht halt auch nicht. Vielleicht war der Zustand gerade dabei, sich zu verschlechtern. Und er verschlechtert sich gerade, auch auf recht unangenehme Weise. Was ich jetzt nicht unbedingt in der Öffentlichkeit so ganz so weit treten mag.
Naja, aber man weiß das nicht. Ich habe den Eindruck, so von ganz weit außen gesehen, dass das genau das Richtige ist für deine Eltern und dass die ein großes Glück haben, dass sie dich haben und dass du das alles für die gemacht hast. Das war ja ein Zustand da in ihrem Haus mit dem Nachbarn und so. Das war ja nicht langfristig tragbar. So, und jetzt haben sie was Langfristiges Tragbares. So, und das ist doch gut. So,
ja,
und
absolut. Also ich beklage mich auch nicht. Es tut mir halt trotzdem leid, menschlich.
Natürlich so. Tut das auch weh.
Aber,
und wenn sich der Zustand jetzt direkt verschlechtert, ist natürlich auch irgendwie doof.
So, ja, aber ich bin gar nicht so sicher.
Dafür sind sie jetzt an der richtigen Stelle.
Also, das ist richtig, das ist eben das Wichtige. Ne? Also das ist, weil wenn die jetzt noch hier zu Hause wären und mein Vater wäre so drauf, wie er seit, ja, weiß nicht, so 3 Wochen oder sowas drauf ist, insbesondere seit den letzten 2 Wochen eher, den hätte ich nicht alleine hier zu Hause lassen können. Und von daher, ja, ist schon super. Also so langsam, ja, so langsam bessert sich mein Zustand irgendwie.
Das ist schön. Wir brauchen dich, Holgi. Nee, wir brauchen dich tatsächlich auch, weil du hast ja eine Qualität, die ich sonst bei sehr, sehr wenig Leuten gefunden habe. Und das ist halt genau dieses Zuhören, also Interesse haben am anderen. Wenn du Interviews führst, dann interessierst du dich für den anderen, stellst genau die Fragen, die dann irgendwie das Interesse auch verdeutlichen. Sonst,
ach ja, das können andere auch.
Sonst hätte ich dich ja gar nicht kennengelernt. Das war doch damals.
Das stimmt, ja, ja.
Eine Sendung da, wie hieß die? Ferngespräche?
Wie hieß das? Ferngespräche damals?
Wo man sich per Skype irgendwie reinknuppern konnte.
Ja, hatte das überhaupt einen Namen? Ich weiß es
gar nicht. Doch. Ja? Und ich hatte dich aber vorher immer nur bei Not Safe for Work gehört und fand dich furchtbar. Ja. Weil du halt auch kein Interesse an Tim. Also das waren halt keine Interviews. So, und da hast du auf einmal irgendwie auf die Leute gehört und so, und das macht dich doch stark. So, und ich glaube, damit du das wieder sein kannst und da wieder hin kannst, musst du halt auch über dieses Trauma, wenn es ein Trauma ist, hinwegkommen.
Schwer zu sagen, ob es ein Trauma ist. Ich denke ja, mal, dass meine Therapeutin. Egal,
heißt,
ich habe nächste
Trauma,
Woche
bin ich, also ich festgeschrieben. Ich war kein Psychologe.
Ich fahre am Wochenende, fahre ich zurück nach Berlin. Nächste Woche habe ich den nächsten Termin mit meiner Therapeutin. Da bin ich dann auch mal drauf gespannt.
Ja, super.
Ja. Nee, aber so, ja. Ich merke einfach nur, ich bin einfach so unfassbar urlaubsreif gerade.
So, und das ist jetzt meine Frage an dich, weil ich stehe halt vor einer ähnlichen Frage. Wir fahren auch in Urlaub, das erste Mal seit langer Zeit wieder richtig Familienurlaub. Wir haben ja letztes Jahr diesen Urlaub in Anführungsstrichen in Koblenz gemacht. Ja. Übrigens, du warst in Koblenz, habe ich gehört, in der Wochendämmerung.
Ich war in Koblenz.
Und hast nicht bei Mareide vorbeigeguckt.
Wir sind von Tour nach Enkirch gefahren, haben da übernachtet, sind dann von Enkirch nach Koblenz gefahren, haben das Auto abgegeben und sind sofort weiter zum Bahnhof. Und
alles gut. So, egal. Also Koblenz war halt mehr Umzug als Urlaub. Wir haben da zwar auch Urlaub gemacht, aber es war halt so Arbeitsurlaub. So, und jetzt fahren wir nach England und haben 5 Tage London, 5 Tage Cornwall, 5 Tage Oxford. So, Kontrastprogramm.
Jo.
Und womit ich mich gerade sehr beschäftige, ich habe eine Arbeitskollegin, wenn die in Urlaub fährt und die macht immer so Kurzurlaube, da ist wirklich jeder Tag durchgeplant.
Furchtbar.
Das will ich sehen, das will ich sehen, das will ich sehen. Alles auf Google Maps irgendwie recherchiert, vorbereitet. Klingt teilweise fast schon stressig, aber ja. Wenn sie halt irgendwie jetzt quasi irgendwie 4 Tage oder so in Barcelona, dann weiß sie halt ganz genau, das und das und das will ich sehen und hat da halt einen Plan. Und den habe ich nicht. So, ich bin deutlich weniger geplant, aber ich habe immer so ein bisschen den Wunsch. Also ich habe halt den Wunsch, nichts zu verpassen, weiß ich nicht. Also
FOMO?
Fear of missing out, vielleicht. Ich weiß nicht, meine Familie hat das aber so gar nicht. Also ich habe jetzt noch mal so Reiseführer gekauft auf Papier, also dünn geschnittener Baum, so mit Farbpigmenten, wo man nachlesen könnte, was man denn in London oder Cornwall oder Oxford so machen
wollen
würde.
Du meinst diese Dinger, die wir demnächst alle wieder benutzen, wenn die KI das Internet kaputt gemacht hat?
Ja, vielleicht.
Wo wir uns dann wieder verlässliche Informationen besorgen.
Hey, ChatGPT, erstelle mir einen Reiseführer für London, ja. Dann kommt da irgendein Scheiß raus. So, genau, und die habe ich gekauft, die interessieren sich da gar nicht für. Also erstens natürlich, weil man das ja eh alles auch online recherchieren könnte, aber weil die auch gar nicht so unbedingt recherchieren wollen. Und für London mache ich mir gar keine Sorgen. London ist eine großartige Stadt, da kann man locker irgendwie eine Woche verbringen. Wir sind halt auch nur 5 Tage da, ohne was zu planen und du langweilst dich trotzdem nicht und du erlebst
wenn
trotzdem
du genug Geld hast, ja.
Ja, das ist richtig, das ist teuer, aber ist schlimm. Gut, ich habe ja genug Geld, also das ist nicht das Problem. Und wir machen auch teure Sachen. Also wir gehen zu Hamilton, das steht schon fest. Die Karten haben wir schon gekauft. Das ist sehr teuer. Und wir gehen auch in einen Sherlock Holmes Escape Room. Da gibt's irgendwie was Neues. Mhm. Was auch zu den Filmen da passt mit dem Cumberbatch und so, wo die dann halt auch irgendwelche Sprecherrollen hatten. So. Ja, sowas. Nein, aber man kann ja in London sein, ohne einen Plan zu haben. Ja, das ist trotzdem absolut. Eine geile Zeit.
Ja.
So. Und Cornwall mache ich mir auch nicht so die Sorgen, weil da sind wir ja, nachdem wir 5 Tage in London waren und brauchen auch einfach Küste, Strand, dort sitzen, aufs Meer gucken und erholen.
Genau.
Ja, sowas. Und ja, da haben wir ein Auto dann auch. Also wir nach dem London-Aufenthalt holen wir uns ein Mietauto und fahren damit nach Cornwall und können dann da auch ein bisschen rumeiern. Das wird ganz gut. So, da mache ich mir keine Sorgen, das wird gut. Aber Oxford, also da habe ich so ein bisschen, ich bin so ein bisschen angespannt, ob ich da gut genug drauf vorbereitet bin, weil Oxford ist halt eine Kleinstadt. Das ist nicht wie London, dass einem ständig irgendwie das Aufregendste passiert, wenn man will, sondern Weiß ich nicht. Also da bin ich, fühle ich mich nicht gut genug vorbereitet. Wolltest du dich auf Urlaube vor?
Nee, gar nicht. Gar nicht.
Willst gar nicht erleben. Willst keinen Plan haben.
Nee, überhaupt nicht. Also das war, nee.
Vor allem jetzt wahrscheinlich
nicht. Ich überlege gerade, wie ich, naja, ich bin ja sehr lange gar nicht in Urlaub gefahren. Ich habe 1991 Abi gemacht und das erste Mal wirklich in Urlaub gefahren bin ich 2001. Weil ich immer nur gearbeitet habe. Also entweder hatte ich kein Geld für Urlaub oder keine Zeit für Urlaub. Ja. Und 2001 dann zum ersten Mal und dann habe ich es mir direkt richtig gegeben und 4 Wochen Thailand.
So, ah ja, das ist mir erzählt.
So eine völlige Kulturschock letztlich. Und da habe ich überhaupt nichts geplant. Und ich bin halt auch so ein Kulturbanause, weißt du? Ich gehe dann auch nicht unbedingt ins Museum oder so, obwohl, nee, stimmt gar nicht. In London bin ich auch immer in die Museen gerannt. Aber nee, richtig, ich überlege gerade, habe ich mal richtig was geplant?
Also ich war zum Beispiel noch nie in London in dem, wie heißt der Park da, im Norden, Nordwesten von London?
Hyde Park, Kensington Garden, Holland Park.
Lass mich mal kurz gucken, Regent's Park.
Regent's Park.
So, und im Regent's Park gibt es diesen Boating Lake. Und das ist irgendwie so ein ganz historisch angelegter See.
Ja, das sind so
Königin.
Das sind ja so Sachen, die plane ich dann.
Gesehen haben.
Die plane ich dann aber auch nicht vorher, sondern ich denke mir halt, ich fahre nach London und dann gucke ich mal und dann penne ich erstmal. Und wenn ich ausgeschlafen habe, erkunde ich erstmal zu Fuß die Umgebung so um mein Hotel, Apartment drumherum. Und was ich dann habe, ist das letzte Mal in London war es halt so, ich kannte da jemanden, der wohnt jetzt nicht mehr da. Und das war auch so ein Food-Nerd. Und dem habe ich halt geschrieben, ich bin 5 Tage in London, wo soll ich essen gehen? Und dann kam eine Liste mit irgendwie 6 Restaurants oder sowas zurück. Und die habe ich dann halt auch alle abgeklappert.
Ah ja.
So, aber dass ich mich jetzt hinsetze und so generalstabsmäßig und da will ich mal hin und da will ich mal hin und da will ich mal hin. Nee, habe ich noch nie gemacht. Und jetzt sowieso nicht. Also der Sommerurlaub jetzt, der ist dann wieder auf dem Campingplatz in Dänemark.
Ja, gut.
Und Der nächste Supermarkt ist irgendwie 5 Kilometer entfernt. Also
wenn ihr einkaufen wollt, sind schon 2 Tage verplant.
So ähnlich. Ne? Also klar, der Campingplatz hat auch so einen Supermarkt, der ist auch okay, also gut sortiert. Es gibt so ein Restaurant, eine Burgerbude, eine Pizzeria und alles. Aber da machst du halt nichts. Ne? Also da will ich auch nichts machen. Also da setze ich mich einfach nur doof hin und lese irgendwas.
Ja, das gehört auch mit dazu. Für mich gehört immer ein bisschen mit dazu, zu gucken, was gibt's denn da so. Und Cornwall bin ich auch schon am gucken, was gibt's denn da so zum Beispiel für Fotospots. Ich fotografiere ja auch ganz gerne. Ne? Und zum Beispiel, also wir haben ein Airbnb in UK gefunden. Ist ja immer ein bisschen schwierig, mit 4 tatsächlichen Betten was zu finden. Wenn du nach einem Airbnb für 4 Personen suchst, findest du meistens irgendwie ja, ein Schlafzimmer
und ein Schlafsofa,
ja. Und ein Schlafsofa, wo auch 2 theoretisch schlafen können. Das ist ja aber, kommt für uns nicht in Frage. Und ja, in UK. So, und da gibt's halt irgendwie ganz in der Nähe einen Ort, der heißt Holywell Bay. Und der sieht halt fantastisch aus. Also mit so 2 Steinchen, die da aus dem Wasser gucken und so. Da will ich hin. So, das meine ich mit Vorbereitung. Einmal gucken, gibt's irgendwelche Sehenswürdigkeiten, die man gesehen haben will. Nicht, dass du da warst und dann nach Hause kommst und dann fragst, ah geil, hast du diese Steine gesehen? Und nee. Ich saß eigentlich nur im Airbnb und habe gelesen.
Ich habe Fernsehen geguckt.
Ja.
Das ist aber zum Beispiel was ich gerne mache, wenn ich irgendwo hingefahren bin, dass ich auch einfach mal einen ganzen Tag einfach nur blöd rumgeschimmelt habe. Und das lokale Fernsehprogramm oder einfach in den Supermarkt gegangen, mich mit Snacks eingedeckt haben.
Oh, das steht definitiv auf meiner Liste.
Das ist also,
liebe Supermärkte.
Ja, ja, also ausländische Supermärkte sind Sightseeing. Absolut. Ja,
absolut, genau. Was gibt's hier für Snacks? Was gibt's hier für Nudelsoßen?
Ich gucke immer nach Fischbüchsen. Das ist ganz interessant.
Ja.
Du hast, sobald du nach südlich der Alpen fährst, kriegst du super Fischkonserven im Supermarkt. Das findest du hier gar nicht. Ja.
Ja, und England ist natürlich bekannt für seine Chips-Sorten.
Ja, aber kriegst du da was du hier nicht auch kriegst?
Mittlerweile kriegst du es hier auch, ja. Ja, nee, genau. Urlaubsplanung ist so ein Thema gerade bei mir. Und ich bin da so immer so ein bisschen angespannt, gleichzeitig aber auch ja, voller Vorfreude.
Ich also. Habe eher wir fahren ja mit der Fähre. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du das ist so ein alter Running Gag, den gab es, glaube ich, schon in den 70er Jahren. Der ist dann auch in manchem Film verarbeitet worden. Absoluter Urlaubsstress, weil man die Fähre nach Sardinien noch kriegen muss.
Ja, ja.
Und naja, klar. Alle sind völlig aufgebracht und aufgeregt. Und so geht's mir halt auch mit der Fähre nach Dänemark. Das hatte ich letztes Jahr schon. Ich dachte so, fuck, wir müssen los.
Wobei die Fähre nach Dänemark irgendwie 10-mal am Tag fährt. Irgendwie so. Also, fahrt ihr über Fehmarn oder?
Rostock.
Die fährt, glaube ich, nicht so oft, ne?
Ja, doch, die fährt auch 6-8 Mal am Tag. Also, die braucht 2 Stunden für die Überfahrt und die erste fährt um 6 und die letzte um 10 oder irgendwie sowas. Also, das ist, aber trotzdem, ich habe das halt noch nie vorher gemacht, so, ne? Irgendwie auf Termin und muss dann alles mit wirklich Bleifuß Richtung Rostock geknallt. Irgendwie bloß nicht die Fähre verpassen.
Nee, ich kenne das. Wir sind früher viel mit dem Auto in Urlaub gefahren. Weil wir halt ein großes Auto hatten und Flugzeug gar nicht uns leisten konnten. Unter anderem nach Mallorca, also mit dem Auto bis Barcelona und dann mit der Fähre rüber nach Mallorca.
Cool, das stelle ich mir ganz geil vor. Aber also gut, es ist halt wahnsinnig anstrengend für 14 Tage, ja. Wie lange man dann da ist. Ne?
Ja, und stell dir vor, also Familie mit 3 Kindern. Ja. Das ist ja eigentlich die Hölle. Mein Nachbar hat tatsächlich gerade gemacht. Ich habe heute eben gerade, also vor einer Stunde, habe ich die Nachbarjungs abgeholt, weil mein Nachbar gesagt hat, nee, mit 3 Jungs fahre ich nicht im Auto 2 Tage runter. Die waren in Österreich in so einem Bikepark, Mountainbikepark. So, und hatten das ganze Auto voll mit Ausrüstung. Und dann hat er einfach seine beiden großen Jungs in Zug gesetzt. Hier fahrt ihr mal schön Zug. Dann habe ich euch nicht im Auto und ihr nervt nicht. Nee, genau.
Das wird auch nochmal ein Spaß, ey, mit das Ganze.
So 5 im Auto, alles vollgepackt bis oben hin, nach Barcelona runtergefahren. Richtig anstrengend. Auf dem Rückweg haben wir sogar ohne Übernachtung das gemacht. Also
von Barcelona nach Hamburg ohne Übernachtung?
Ja.
Wie fährst du 15, 16, 17 Stunden oder nicht?
Ja.
Alter.
2 Fahrer abwechselnd.
Ach so, okay, ja, dann geht's noch. Wir sind vor ein paar Jahren vom Gardasee nach Berlin in einem Zug gefahren. Hm. Das waren auch 11 Stunden.
Ja.
Kein Stau. Ach. Hinterher meinte Leo nur, können wir das bitte nächstes Mal in 2 Zügen machen? Voll Delirium.
Ja. Ja, nee, also Fähre kriegen ist ja so ähnlich wie Flug kriegen, ne? Man will da rechtzeitig da sein.
Ja, früher die Charterflüge immer, alter Vater. Charterflug ab Düsseldorf war dann immer so, ne, 80er Jahre, 1980er Jahre. Mhm. Charterflug von Düsseldorf nach Mallorca, die gingen dann gerne mal so aus Deutschland Richtung Spanien morgens um 7 oder irgendwie sowas. Mhm. Und der Rückflug war grundsätzlich ein Nachtflug oder so. Ja. Und dann ist man ja, weißt du, dann kaufst du dir einen Urlaub für, keine Ahnung, 1000 Mark, bist dann aber zu geizig, nochmal die 80 Mark für Parken am Flughafen zu bezahlen.
Ja, stimmt.
Das ist ja auch die Leute irgendwie fahren irgendwo, keine Ahnung, fette Autos nach Italien irgendwie und sehen es dann aber nicht ein, die 11,30 Euro für die Brennerautobahn zu bezahlen, sondern verstopfen die Staatsstraße. Das ist halt irgendwie, ja. Und dann wurdest du halt immer, dann irgendwie haben die Nachbarn entweder dich gefahren mitten in der Nacht oder der Onkel kam aus Köln und hat alle abgeholt und dann dahin und das musste alles koordiniert werden und so. Furchtbar. Was für ein Aufriss, ey. Boah.
Naja, Urlaub habe ich dringend. Ich hatte das ja erzählt ich hatte es angedeutet in der letzten Episode mit meiner Überholspur, auf der ich die letzten Wochen irgendwie war. Und insofern freue ich mich mega auf Urlaub, weil ich wirklich abschalten will.
Wann geht's los? Also wann können wir dich dein Haus leer räumen?
Ja, genau, wenn ich das jetzt öffentlich sage, hast du die Episode bitte erst nach meinem Urlaub veröffentlicht. Nein, demnächst. Also ist bald soweit. So, und stimmt, ich hatte mal eine Bekannte, die hat gesagt, sie würde niemals öffentlich erzählen, also nicht mal in ihrem WhatsApp-Status, den nur 3 Leute sehen oder so, dass sie im Urlaub ist, weil sie Schiss hätte, dass das Auto ausgeräumt wird.
Es gab früher mal eine Webseite, die hieß Please Rob Me. Und der hat halt irgendwie automatisch ausgewertet, aufgrund von Twitter-Postings, wann Leute nicht zu Hause sind.
Genau.
Ja, aber mein Gott, also da mache ich mir jetzt relativ wenig Sorgen, weil bei mir ist sowieso nichts von Wert in der Wohnung. Und das bisschen, was von Wert ist, das ist in einem großen Stahlschrank eingeschlossen, der wiegt 180 Kilo. Und den musst du da auch erstmal raustragen.
Wenn sie den mitnehmen, dann haben sie sich ja auch verdient, ne? Das war der Spruch. Ich war mal in einem Bandraum. Genau, das war ein Bandraum von irgendwie Bekannten. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir doch gekommen sind. Und der war total cool in so einem älteren Gebäude, Außentreppe hoch und dann rein. Und die Tür war halt offen. Und drin stand halt ein richtig fetter Bassverstärker. Also ich so, ah, hast du keinen Schiss, dass der geklaut wird? Ja, wer den hier raussteppt, hat ihn sich auch verdient.
Ja, ist so ein bisschen wie wenn der Typ es schafft, mit einem Taschenmesser ein Flugzeug zu entführen, dann darf er auch das Flugzeug behalten. Ne? Oh
Gott. So ungefähr. Ja. Nee, also übrigens, Teil meines auf der Überholspur sein war, ich war in Berlin. Wir hatten Besuch aus den USA, drei Kollegen aus den USA waren da und übers Wochenende und dann hatte ich halt so ein bisschen Wochenendaktivitäten geplant. Samstag waren die und das gesamte Team mit Familien bei mir im Garten zu einer Grillparty, das war sehr cool. Und am Sonntag sind wir nach Berlin gefahren, da waren dann nur die drei Amis und ich da. Aber das war ganz, oder hatte ich das schon erzählt?
Ich weiß es gar nicht, kann ich dir ehrlich nicht, ich bin...
Nee, wir haben ja seitdem nicht gesprochen und so, letzte Woche ging es nur.
War hier im Puff?
Nee, wir waren sowohl bei einem Mahnmal für die ermordeten Juden als auch im jüdischen Museum.
Okay, das ist jetzt irgendwie ein unangenehmer Kontrast.
Schon. Wobei, im jüdischen Museum war gerade eine Wanderausstellung, die heißt Sex, jüdische Positionen. Und ja, für mich das Besondere war... ich war da halt mit einer Jüdin. Also vielleicht war ich das sogar schon mal. Ich weiß halt nicht. Also da habe ich ja schon mal erzählt, dass ich durchaus nicht weiß, welche Kontakte, die ich hier in Deutschland habe, jüdisch sind. Spricht man ja auch nicht unbedingt drüber. Ist ja auch nicht so
steht
wichtig.
Steht hier auch nicht drauf. Und warum
steht
auch?
Steht nicht drauf. mit amerikanischen Kontakten, da weiß ich das halt manchmal. Aus irgendeinem Grund. Und die eine Kollegin, die halt da war, da wusste ich, die ist Jüdin, dann habe ich sie halt auch gefragt, ist das für dich okay, wenn wir zu diesem Mahnmal gehen? Ja, klar, das interessiert mich. Und das war irgendwie schon was anderes, als also alleine dort sein, also oder was weiß ich, ohne dass ich weiß, dass ich mit Juden dort bin, dort sein, ist schon irgendwie besonders. Und dann aber mit einer Jüdin dort sein, war halt nochmal besonderer für mich. So, und ich war natürlich irgendwie. Ja, weiß ich nicht, weil es mir irgendwie wichtig war, dass die das gut findet. So, ich weiß nicht warum. So, das ist war irgendwie so, mir war es wichtig, dass sie sich wohlfühlt, dass sie das irgendwie auch da überhaupt Interesse hat. Kann ja auch sein, dass sie sagt, ist mir doch scheißegal, wie ihr an eure fucking Vergangenheit denkt. Aber sie fand es halt gut und das hat mir hat mich gefreut. So, genau.
Ja, ich also hab nichts zu erzählen, ich habe nichts erlebt. Ich
sitze
den ganzen Tag im leeren Haus rum, fällt mir gerade.
So, und jüdisches Museum, warst du da mal drin?
Ja, zweimal. Einmal, als es leer war und einmal, ich glaube, das war in der Dauerausstellung.
Was? Ja, wenn es leer ist, wieso geht man in einen...
Weil das Gebäude dramatisch ist.
Das stimmt.
Also die hatten das neu gebaut und dann konnte man da rein und das Gebäude besichtigen, nur bevor da überhaupt Ausstellung drin war. Das fand ich ziemlich beeindruckend. Ja.
Okay.
Und das ist, wenn da jetzt Exponate sind, dann nimmt man das Gebäude gar nicht mehr so sehr wahr. Aber da hast du halt wirklich in jede Ecke geguckt und um der Ecke willen sozusagen. Mhm. Schon schön, aber auch ewig.
Es gibt ja auch diesen einen Raum, diesen Turm, wo man reingehen kann, ne? Ganz geil. Nee, was mich da am meisten beeindruckt hat, ist, ich glaube, im ersten Stock ist das dann. Da sind ja die Wände quasi gepflastert mit diesen hängenden Schriftdingern sozusagen. Also so gardinenartig hängen da einfach weiße, lange Papiere von der Decke und da sind halt alle Gesetze, Verordnungen und sonst wie was die Juden betreffen aus den Jahren, würde ich 1933 bis 45 oder so aufgelistet. Und das fand ich ziemlich krass, weil das halt wirklich, wirklich viele sind. Und du gehst da längs und liest natürlich gar nicht alles durch. Dafür ist auch nicht gedacht, aber du guckst da halt mal drauf und dann sehe ich so Sachen wie, weiß nicht, irgendwann 38 oder wann das war, Juden dürfen jetzt keine Brieftauben mehr haben. So, und dann denkst du, hä? Was? Und ja, gut. Und denkst halt kurz nach und dann denkst du, vielleicht waren Brieftauben tatsächlich dann irgendwann wichtig, so, um überhaupt noch kommunizieren zu können. Und aber allein die schiere Menge an Verordnungen, wirklich jeden Tag, jede Woche, keine Ahnung was, etliche neue Einschränkungen, Drangsalierungen und das ist völlig erdrückend, also absolut krass.
Mhm. Das gibt's auch in Berlin im
richtig gut.
In Schöneberg, in einem Viertel haben sie einfach so Nürnberger Rassegesetze hießen die Dinger, ne?
Weiß ich nicht.
Einfach Texte davon draußen an die Schilder gehängt, also an die Straßenschilder. Und du läufst da halt so lang, nichts ahnend, und dann steht da halt, Juden dürfen nicht mehr das und das. Juden haben sich da und da einzufinden und so. Das ist dann nochmal doppelt bedrückend, weil du hast dir gerade so einen Döner geholt oder so, weißt du, und stehst da so in so einer völlig total banalen Situation und dann hängt das da. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Das auch. Ich weiß gar nicht, ob das da noch hängt. Ja, wahrscheinlich schon.
Ja, nee, das war ziemlich krass und gut. In der Sexausstellung waren wir dann gar nicht. Wäre auch lustig gewesen mit der. Die ist cool. Ja, nee, ansonsten Berlin ist ja halt Berlin, ne? Ist ja wie immer.
Weiß ich nicht. Ja, dreckig, schmuddelig.
Es war heiß, es war voll, war ja auch Fanfest. Ich glaube, es war gerade ein EM-Spiel in Hamburg. Genau, und Polen hat gerade in Hamburg gespielt. Und ich war ganz froh, dass wir dann morgens Richtung Osten gefahren sind und abends Richtung Westen, also quasi gegensätzlich. Falls irgendwelche Polen mit dem Zug nach Hamburg angefahren, glaube ich aber gar nicht, weiß ich nicht.
Ich bin mal gespannt, wie ich es in Berlin finde. Ich war ja jetzt auch seit etwas über 2 Monaten nicht da. Das fühlt sich auch an, als wäre ich ein Jahr nicht da gewesen.
Ja, weil du so viel erlebt hast.
Das ist wirklich irre. Also, ich bin mal gespannt, wie sich das anfühlt. Also, weil ich weiß gar nicht, ob ich noch Bock auf Großstadt habe, ehrlich gesagt. Also hatte ich vorher, glaube ich, ja schon nicht mehr so. Aber könnte jetzt noch mal ein bisschen verstärkt werden.
Witzig, ich habe Bock auf Großstadt. Also zum Besuchen sowieso.
Ja, halt, auch in Hamburg wohl. Wenn du jederzeit weg kannst, ja.
Ja.
Ja, eine Wohnung am Berliner Stadtrand wäre ganz schön, aber gib es nicht. Also nicht für mich.
Wir haben jetzt zum ersten Mal überlegt, ob wir dann doch auswandern, wenn die AfD an die Macht kommt.
Ja.
Das ist eine ganz schwierige Überlegung.
Wohin denn? Also wohin denn, wo keine Nazis sind?
Gute Frage. Mhm. Irland ist eine Option.
Das sind auch Rassisten.
Die haben halt andere Probleme mit irgendwie Protestanten, Katholiken.
Aber was ich so problematisch finde an sowas ist, warum das davon abhängig machen, ob jetzt die AfD Thüringen übernimmt oder nicht.
In Thüringen wäre noch kein Grund, Bundesregierung werden.
Ja gut, wenn wir jetzt Zustände haben, in denen so eine Partei wie die AfD die Bundesregierung übernimmt, hätten wir da nicht längst zu den Waffen gegriffen, also zu den Mistgabeln. Habe ich eine Mistgabel, habe ich auch nicht. Zur Axt.
Hast du eine Axt?
Ich habe eine Axt.
Oha. Holgi holt also, die Axt. Schöner Sendungstitel. Nee, ich glaube nicht. Also tun wir es denn jetzt? Klar, ab und zu gehen wir auf die Straße und so und es gibt irgendwie auf Twitter irgendwie groß, nein, gibt's ja gar nicht mehr, aber auf Mastodon gibt's, weiß nicht, Slacktivismus ohne Ende. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass wir uns mit Händen und Füßen wehren. Also die Verfassung wird nicht abgesichert. Was machen wir denn großartig? Wir nehmen das doch einfach hin.
Ja, aber das Auswandern, ne?
Ja.
Das ist ein extrem harter Schritt. Vor allen Dingen, wenn du sagst, ich wandere aus politischen Gründen aus. Also ich finde das total schwierig. Also ist ja, ich denke nee, auch,
ich wandere nicht aus politischen auch, Gründen aus. Ich wandere aus, um meine Kinder zu schützen. Ich habe 2 queer.
Das sind ja politische Gründe.
Das ist persönliche Sicherheitsgründe. Naja,
politisch motiviert.
Ja.
Also ist ja jetzt nicht so, dass ich nicht auch über Auswandern nachdenken würde, aber ich denke halt eher über Auswandern nach, weil ich mir denke, irgendwie glaube ich, dass woanders schöner ist oder netter ist als in Deutschland. Aber das hat für mich nichts damit zu tun, welche Partei gewinnt und welche nicht. Also ich finde es so schwierig zu sagen, ja, wenn die AfD gewählt wird, dann wandere ich aus, weil das ist so, das fühlt sich immer so ein bisschen an, wie damit zu drohen, das Abo zu kündigen oder so. Ich weiß nicht, ich habe da total Probleme mit.
Aber also kannst du dir vorstellen, ein queeres Kind zu haben? Und wie du dann
kann damit ich mir das nicht vorstellen, aber
wie du dann damit umgehen würdest?
Noch ist es ja so, dass hier der Hund mit dem Schwanz wedelt und nicht der Schwanz mit dem Hund. Also die Rechten werden aufmüpfiger, die werden lauter, die reißen sich nicht mehr zusammen, aber die machen hier noch nicht die Gesetze. Ja. Klar, im Osten, also in Ostdeutschland haben die Rechten, also die extreme Rechte hat da die kulturelle Hegemonie. Du kannst nirgendwo hin, ohne mit denen konfrontiert zu sein und im Zweifelsfall von denen bedroht zu werden oder zumindest belästigt zu werden. Aber ganz Deutschland, Ich tue mich schwer damit, mir das vorzustellen. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die extreme Rechte in ganz Deutschland die kulturelle Hegemonie übernimmt.
Es gab jetzt gerade gestern wieder Sommerinterviews mit Faschisten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und es funktioniert einfach nicht. Ne? Die tun dann immer so, als wollten sie inhaltlich stellen, bla bla bla.
Natürlich funktioniert
und die die aufgeweckten, also die woken Menschen erkennen natürlich auch, dass sowohl Tino Dingsbums
Schruppi
und Frau Weidel irgendwie nur lügen und nicht auf die Fragen eingehen und dass es irgendwie echt eklig ist, was sie tun. Aber das hilft halt nichts, weil die Woken halt das sowieso schon wissen, dass man das nicht wählt und dass die irgendwie scheiße sind.
Ja, das ist völlig pillepalle,
aber was
sie da machen. Die machen diese Sommerinterviews, weil sie sich daran gewöhnt haben, diese Sommerinterviews zu machen und weil sie sich beim besten Willen nicht vorstellen können, den Sendeplatz mit irgendwas anderem zu füllen. Darum machen die das. Das ist überhaupt kein Aufklärungsinteresse dahinter. Das ist ja egal, mit wem da geredet wird. Das ist halt ein Laber-Podcast, den die da machen. Da kannst du genauso gut Tobi Bayer und Holger Klein hinsetzen und irgendwas sagen lassen.
Nur, dass wir eventuell nicht so viel Schaden anrichten.
Ach, da richtet auch niemand mehr Schaden an. Du sagst ja schon, die Leute, die überhaupt noch ZDF und ARD ernst nehmen, sind die, die wissen, dass die AfD ein unwählbarer Haufen extremer Rechter ist. Und die AfD für wählbar halten, die gucken sich das sowieso nicht an.
Nee, die gucken sich dann die Schnipsel an.
Genau.
Also wahrscheinlich sind Ausschnitte davon doch schon längst wieder auf TikTok und machen irgendwie Wahlwerbung für die AfD.
Klar.
Hier sogar im Öffentlich-Rechtlichen.
Weil die Sender mal wieder daran gescheitert sind, angemessen mit diesen Leuten umzugehen. Und wenn ich sie schon interviewe und wenn ich da schon aufgezeichnete Sendungen habe, dann schiebe ich nicht den Faktencheck 2 Tage später oder 1 Tag später irgendwo auf meine Webseite, sondern dann mache ich den, während dieses Interview geschnitten wird und blende den Faktencheck im laufenden Interview ein.
Immer schöner Lügestempel direkt aufs
Gesicht. Ja, genau. Bumm, falsch.
Ja, das wäre gut.
So und so sieht's richtig aus. Kann man ja machen, ist ja eine Aufzeichnung.
Apropos
Nazis. Warum die das nicht machen, kann ich mir allerdings auch nicht erklären. Vermutlich ist es einfach mangelnde visionäre Kraft oder mangelnde Innovationskraft.
Das wäre
haben wir noch nie so gemacht.
Riesenwandel am Format und Formate ändern ist, glaube ich, echt schwer.
Ja, geil, ist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk allemal.
Ja, nee, hier apropos Nazis. Es gab ja dieses Sylt-Video und du hast bei Übermedien da ein interessantes Interview zugemacht. Das fand ich wirklich ganz interessant, weil der, mit dem du da gesprochen hast, ich habe den Namen vergessen, du auch,
gut. Ja.
Der meinte ja, dass das voraussichtlich nicht strafbar ist, was die da gemacht haben, mit der Begründung, dass die dort ja irgendwie in einem privaten Club waren und dass das nicht irgendwie, dass das durchaus die Aussage an sich irgendwie und sich ein Hitler-Bärtchen halten irgendwie strafbar wäre. Aber dass jetzt nicht Volksverhetzung sei, weil das ja nicht mit der Absicht war, Minderheiten einzuschüchtern oder irgendwie sowas.
Ja, Absicht und Ziel, also die.
Ja, das habe ich nicht verstanden, weil wenn das jetzt privat gewesen wäre, dann warum machst du dann ein Selfie-Video und postest das?
Ja gut, warum?
Also das Video machen
und das zu posten
ist doch
offensichtlich. Wie oft habe ich schon irgendwo was irgendwie in irgendein Social Network geschrieben und gedacht, ja, das ist ja privat, aber ist es halt nicht. Nee. Also ich glaube, solche Dummheiten musst du Menschen zugestehen. Und das mit der Absicht, er hatte ja da einen sehr, sehr schönen Vergleich, da haben sich auch wieder mal einige drüber aufgeregt, hat einen sehr schönen Vergleich gemacht, er hat gesagt, wenn das jetzt nicht fein angezogene Menschen gewesen wären, sondern irgendwelche Vollglatzen in Springerstiefeln, dann ist alleine aus dem Auftreten, also aus dem optischen Auftreten dieser Leute schon erkennbar, dass sie ein bestimmtes Ziel verfolgen, damit dass sie Deutschland den deutschen Ausländer rausskandieren. Ne? Und darum sind bestimmte Maßregelungen oder Straftaten, ich glaube, es ging gar nicht mal so sehr um Strafbarkeit, sondern darum, ob es zulässig ist, die Leute aus ihrem Beruf zu entfernen.
Ich glaube, darum ging es auch.
Genau. Und wenn du sagst, ja gut, der Typ ist sowieso ein Kernfascho und dann grölt er auch noch halb öffentlich Ausländer raus, dann ist klar, was der will. Aber wenn da jetzt irgendwie so ein fein zurechtgestutzter Typ ist, mit einem Pulli über den Schultern, dem ist erstmal nicht so einfach zu unterstellen, dass er das so meint, wie er es gesungen hat. Klar geworden?
Ja, komme ich trotzdem.
Jetzt kommt natürlich der Nächste um die Ecke und sagt, das ist Lokismus. Nee, ist es nicht.
Nee, nicht nur wegen Lokismus, sondern ich halte das ja noch für gefährlicher, dass die diese Normalisierung dadurch, dass, guck mal, auch wir können das.
Es geht um was ganz anderes. Es geht einzig und allein darum, ob es vor Gericht Bestand hat, dass du gefeuert werden darfst, weil du weil Deutschland den deutschen Ausländer raussingst auf einer Party. Nur darum geht's. Ja.
Also es geht nicht darum, dass sie das gesungen haben auf einer Party, sondern dass sie ein Video davon veröffentlicht haben.
Genau.
So, und vielleicht ist dann quasi die Frau, die dieses Video gemacht hat, nur zu belangen und nicht alle auf dieser Party. Keine Ahnung, wie das bewertet werden kann. Aber diese Frau, die hat dieses Video gemacht und die hat es veröffentlicht. Mhm. Ja, und da kann man durchaus die Absicht unterstellen, dass sie das getan hat, um Faschismus zu normalisieren. Mhm. Gerade weil sie keine Springerstiefel anhatte.
Müsstest du aber auch erstmal nachweisen. Also vermuten kannst du da vieles. Ja. Aber findet man Beleg dafür. Wenn du jetzt natürlich irgendwo auf deren Instagram-Profil immer mal wieder entsprechende Dinge findest und entsprechende Aussagen findest, dann könnte man sagen, ja, okay, guck mal, das reiht sich da ein. Und darum könnte man dann vielleicht als Gericht davon ausgehen, dass sie das insgesamt ernst gemeint hat. Aber du musst halt eine Absicht nachweisen können. Hm. Gott sei Dank.
Meinst du, die schämen sich?
Nee. Ich glaube, wer auf Sylt so eine Partys feiert, schämt sich nicht. Wer auf Sylt so eine Partys feiert, der hat doch keine Scham. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
Und ich glaube, das könnte ein Problem sein. Also.
Die Oberschicht ist doch sowieso am rechten Rand.
Schamlos.
Schamlos sowieso und die stehen am rechten Rand.
Ja, das ist eine Unterstellung, die ist irgendwie leicht zu machen. Scham ist ja sowieso ein sehr schwieriges Gefühl. Damit wird ja auch viel erreicht, was irgendwie nicht erreicht hätte werden sollen. Also ganze christliche Geschichte und so basiert ja viel auf Scham. Du hast deinen Penis angefasst. Schäm dich! Und keine Ahnung. Das ist eigentlich ist Scham ja auch sehr, sehr, sehr kritisch zu sehen. Aber ich glaube, Scham ist eben auch sehr effizient. Also ich habe etwas sehr Dummes oder sehr Böses getan und erkenne es hinterher, dann schäme ich mich darüber. Und dieses Gefühl führt dann ja dazu, dass ich es vielleicht nicht wieder tue. So, und ich habe schon mal überlegt, ob Scham nicht vielleicht auch ein Mechanismus wäre, womit Faschowähler aus der Nummer wieder rauskommen. Weil, also.
Ja, das hört man ja doch immer mal wieder, ne? Gerade von so Aussteigern, dass sie sich schämen. Ne? Also da gibt es diesen, wie heißt der, Ingo Hasselbach oder so ähnlich, der auch jetzt aufklärerisch unterwegs ist und auch immer wieder in Interviews sitzt und so, und der sagt halt, der redet halt auch die ganze Zeit von Scham. Aber wie willst du sie über Scham da rauskriegen? Weil die
Insbesondere junge Menschen, die jetzt die AfD wählen, weil sie irgendwie sich für, also weiß nicht, selbstermächtigend halten oder so. Das muss doch mal getan werden und der arme Polizist in Mannheim und bla bla bla, irgendein Scheiß. Gerade diese jüngeren Menschen, die wollen sich nicht schämen. Also gerade die wollen sich nicht schämen. Ich glaube, ältere Menschen haben mit Scham einen anderen Umgang als jüngere Menschen.
Boah, sich nicht schämen wollen, ich finde das schwierig. Vielleicht können sie es nicht. Ich meine, wenn du...
Doch, die können das und die wollen das aber natürlich nicht. Und vielleicht, wenn man denen klar macht, wenn die, also ich weiß nicht wie, aber wenn die verstehen würden, das, was ich jetzt mache, das ist wahrscheinlich eine große, große Dummheit. So, und ich werde mich dafür sehr schämen. Also die tun ja auch andere Dinge nicht, weil sie gelernt haben, dafür werde ich mich schämen. Ja, ist schwierig. Es ist ein Gedanke, den ich mal hatte.
Dazu müsste ja erstmal bei denen oder vor denen belegt werden, dass das eine große Dummheit ist. Das glauben sie ja nicht. Sie glauben ja nicht, dass sie da eine Dummheit machen, sondern sie glauben ja, dass sie das einzig Richtige machen. Das ist, ne, der Populismus verfängt bei denen halt. Die glauben, dass sie das im Sinne der gesamten Bevölkerung machen, des gesamten Volkes. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du darüber ein Schamgefühl in diese Leute induzieren kannst. Kann ich mir nicht vorstellen.
Wenn die beim Mahnmal der ermordeten Juden oder im KZ-Gedenkstätte oder sonst
was. Ja, aber das war ja früher, damit habe ich ja nichts mehr zu tun.
Genau, damit habe ich nichts zu tun. Genau. Aber wahrscheinlich könnten sie doch dort verstehen lernen, die Leute, die das getan haben, wenn denen hinterher klar geworden ist, was sie eigentlich getan haben, wahrscheinlich haben sie sich geschämt.
Das wäre dann auch noch zu beweisen, ne? Ob die Deutschen sich geschämt haben 1945 oder...
Täter?
Ja. Ne? Aber ist das nicht vielleicht auch einfach...
Das hoffe ich doch mal hier.
Ich bin mir nicht so sicher. Ist das nicht eine viel zu, also guck dir die Diskussionen an nach Ende des Zweiten Weltkriegs bis hin zum Historikerstreit. Das sah jetzt nicht so aus, als hätte sich hier eine große Anzahl Menschen geschämt. Also denen war unangenehm, dass man immer wieder darauf angesprochen wurde. Ja, okay, macht man vielleicht nicht, aber mein Gott, so die Zeiten waren halt andere.
Dass die Ausreden gesucht haben und gefunden haben für sich selber, glaube ich auch. So, und dass sich nicht alle von denen geschämt haben, aber wenn du schon überhaupt nach Ausreden suchst, ist das doch ein Zeichen dafür, dass sie, dass da auch Scham mit dabei ist.
Ja, aber das musst du doch auch reflektieren. Du kannst so, nimm mal irgendwie, ich suche nur weil irgendjemand nach Ausreden sucht, hat der ja noch lange nicht begriffen, was er da tut. Also die meisten Ausreden, die man zu hören bekommt, werden von den Leuten, die sie benutzen, als Begründung betrachtet. Dabei sind es keine Gründe, sondern tatsächlich Ausreden. Und wenn du jetzt sagst, junge Menschen, die AfD wählen, so ein Reflexionsvermögen kannst du von solchen Leuten nicht erwarten. Ich meine, guck dir doch mal 20-Jährige an.
Ja.
Geht nicht. Und dann musst du auch mal gucken, wo haben diese Leute ihre Haltungen her? Wo haben die ihre Einstellungen her? Die haben die aus dem Freundeskreis und die haben die aus dem Elternhaus. Dagegen kommst du nicht an, wenn du sagst, so, ihr solltet euch wirklich was schämen.
Nee. Oh, ich glaube eher sogar Freundeskreis als Elternhaus.
Bin ich mir auch nicht so sicher. Ich meine, guck mal, wie lange so Kinder ja, auch gut. Tatsächlich Zeit mit ihren Eltern verbringen. Ja, dann sind sie irgendwann 13, 14, 15 und dann hängen sie die ganze Zeit draußen mit ihren Kumpels rum. Aber bis dahin sitzen die jeden Abend am Abendbrottisch und hören den Scheiß, den ihr Vater erzählt. Dagegen kommst du nur an mit Erkenntnis. Jedenfalls besser als mit Gefühlen. Also den einfach klar zu machen, das ist eine Sache, die kann und die muss Schule leisten, diesen Leuten einfach klar zu machen, dass das letztendlich die toten Gräber des liberalen demokratischen Rechtsstaats sind, in dem wir uns befinden.
Boah, gut, die interessieren sich halt nicht so sehr für den liberalen demokratischen Rechtsstaat.
Ich glaube, weil sie ihn nicht verstanden haben.
Ja, das kann gut
sein. Und der ist relativ einfach zu erklären. Das kann Schule leisten, also dazu ist sie ja da. Man müsste halt nur die Lehrerinnen und Lehrer dann auch befähigen, das zu erklären, das auch sinnvoll zu erklären, es zu verteidigen und vor allen Dingen auch mit, ich sag mal, den Widerworten umzugehen, die dann aus der Schülerschaft garantiert kommen. Stimmt doch gar nicht, Deutschland ist ein besetztes Land, hat mein Onkel gesagt, mein Vater sagt das auch.
BRD GmbH, ja. Ich finde es trotzdem interessant. Also ich bin noch nicht durch mit dem Gedankengang, wie man mit der Androhung von Scham oder mit der Ankündigung von Scham AfD.
Aber spiel mal weiter durch. Für was sollten die sich denn schämen?
Also die haben wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob allen AfD-Wählern wirklich klar ist, wie Deutschland aussehen würde, wenn die AfD an die Macht kommt.
Wir wahrscheinlich nicht.
Ist mir ja auch nicht, ehrlich gesagt, weil man weiß ja gar nicht, was dann passiert. Man weiß halt nur, dass das sind Faschos und man hat eine Vorstellung davon, was Faschos tun, was sie aber konkret tun, insbesondere mit Deutschland, ist ja nicht ganz klar. So, aber wenn jetzige AfD-Wähler sich besser ein Bild davon machen könnten, wie Deutschland aussehen könnte, wenn die Faschos das täten, wenn sie dann gewählt sind, was sie so normalerweise tun, und dann erkennen, das ist ja doch ganz schön scheiße. Also keine Meinungsfreiheit mehr, Unterdrückung von Minderheiten, Aussetzen von Menschenrechten hier und da und übrigens haufenweise Nachteile auch für dich persönlich, also wirtschaftliche Nachteile und so weiter und so fort, gesellschaftlich alles kaputt. Wenn sie das verstehen, ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich dann schämen.
Aber wenn sie das verstanden haben, brauchen sie sich nicht mehr zu schämen, weil dann ändern sie ihr Verhalten aus Überzeugung.
Ich meine Schämen im Sinne von, also sie haben vielleicht, ohne diesen Gedanken gehabt zu haben, AfD gewählt. Und jetzt verstehen sie es und dann wissen sie, oh scheiße, da also ich sollte
vielleicht damit aufhören. Ja, aber gewählt ist gewählt. Also das kann sich ja, die Verhaltensänderung kann sich ja nur in die Zukunft oder auf die Zukunft beziehen.
Ja,
und in dem Moment, wo sie verstanden haben, dass es ziemlich dämlich ist, AfD zu wählen. Oder man ist halt ein Nazi, gibt's halt auch. Ne? Entweder du bist dämlich oder ein Nazi, oder ein dämlicher Nazi kann auch sein. Aber in dem Moment, wo du verstanden hast, dass es dämlich ist, AfD zu wählen, wirst du sie sowieso nicht mehr wählen. Du wirst sagen, hey, ein Glück habe ich da nochmal die Kurve gekriegt. Aber
es kann auch sein, dass sie sagen, na, jetzt habe ich sie eh schon gewählt, jetzt kann ich damit noch weitermachen, weil sie, also ich glaube schon, dass da irgendwie noch eine Gefühlskomponente mit dabei ist. So rein rational ist das nicht. Es gibt ja auch Leute, die, wenn sie einen Fehler gemacht haben und den als Fehler erkennen, trotzdem darauf bestehen, dass es doch richtig war. Also obwohl sie es eigentlich verstanden haben.
Damals war das richtig. Damals war das alternativlos, Frau Merkel.
Also zum Beispiel, ich kenne Leute, die nehmen homöopathische Kügelchen.
Ja, die schämen sich auch nicht, ne?
Nee, die bleiben jetzt einfach dabei und obwohl sie verstanden haben, dass die keine Wirkung haben, also
Leute kenn ich
nicht
auch,
über den. So, machen sie halt weiter, weil sie sich ja sonst eingestehen müssten, dass das falsch war. So, und weil sie aber mit dem den Folgen dieses Fehlers, na gut, ich gebe halt ein bisschen viel Geld aus, so für nichts, können sie gut leben, deswegen wollen sie lieber diesen Fehler weiter begehen, als ihn sich einzugestehen und das Verhalten zu ändern.
Ja, weil es würde dir ja die zumindest ein Teil deiner, wie nennt man das, Existenzberechtigung?
Es gibt sogar einen Namen von diesem Effekt, glaube ich.
Ja.
Ich vergessen, wie der heißt.
Ich krame auch gerade. Also du würdest dir damit natürlich einen Teil des Bodens unter den Füßen wegziehen, ne? In dem Moment, genau, wo du sagst, das siehst du dann ja auch bei so Nazi-Aussteigern, die sagen, naja, ich habe schon gemerkt, da stimmt was nicht, aber was hätte ich denn machen sollen? Das war meine gesamte Existenz. Ja. Und das hast du natürlich auch bei Leuten, die keinen Maßstab für Sinn und Unsinn haben und
darum Globuli futtern.
Die Einnahme von Globuli mit dem Wählen von AfD gleichsetzen.
Naja, gleichsetzen nicht, aber vergleichen, finde ich, kann man es schon.
Vergleichen kann man alles, auch Äpfel mit Birnen.
Ja gut, dann setze ich es halt doch mal gleich. Und zwar an dem Punkt, wo dir der Maßstab dafür verloren gegangen ist. Was ist sinnvoll, was ist Unsinn? Also was ist Sinn, was ist Unsinn? Was ist Wahrheit, was ist Lüge?
In dem Detail
was
schon.
Was ist Propaganda, was ist Information?
Die möglichen Folgen und Schäden sind natürlich deutlich unterschiedlich.
Ja, aber der Mechanismus, der dem zugrunde liegt, der ist gleich. Und darum sage ich ja so gerne diesen Satz oder habe den sehr oft gesagt, wenn du bereit bist, den einen Scheiß zu glauben, bist du irgendwann auch bereit, jeden anderen Scheiß zu glauben. Wenn du einmal den Maßstab verloren hast, Sinn von Unsinn zu unterscheiden, dann wirst du auch morgen nicht Sinn von Unsinn unterscheiden können, wenn dir der Unsinn nur gut genug verkauft wird.
Es mag sein, bin ich noch nicht 100% von überzeugt. Ich glaube, auch jeder glaubt irgendeinen Unsinn, ohne gleich irgendwie jeden anderen Unsinn auch reinzufallen. Ganz im Gegenteil, glaube ich sogar, sobald du einmal gelernt hast, dir selber einen Fehler einzugestehen, wirst du es beim nächsten Fehler vielleicht leichter haben, das auch zu tun.
Das ist richtig, ja. Aber so, trotzdem musst du
halt,
ja auch.
Gibt jetzt halt ganz viele Menschen, die haben schon AfD gewählt bei den letzten Wahlen. Und denen klar zu machen, pass mal auf, Freundchen, wenn die an die Macht kommen, wirst du dich sehr dafür schämen. Ich halte das für einen Mechanismus.
Ich würde mein Geldbeutel.
Ich bin sehr gespannt auf die Kommentare zu dieser Sendung.
Übrigens. Ich würde das komplett anders. Ich würde das echt über den Geldbeutel machen. Ich würde tatsächlich in Thüringen eine Plakatkampagne machen und sagen, niemand will bei euch investieren. Also über so eine Schiene würde ich das irgendwie machen. Niemand will bei euch Urlaub machen. Niemand will hier wohnen, außer euresgleichen.
Du willst anderes Gefühl benutzen als Scham, und zwar Angst.
Naja, Prognose.
Angst, ne? Wirtschaftsangst.
Angst, ja klar. Euch wird es noch schlechter gehen. Macht so weiter, dann geht es euch schlechter. Weil, ja, irgendwann wird auch der letzte AfD-Wähler möglicherweise erkannt, also jetzt die keine Nazis sind, also möglicherweise erkannt haben, dass das ein großer Fehler gewesen sein könnte oder gewesen ist, je nachdem, wie es alles ausgeht, und sich dann schämen. Aber damit verhinderst du ja nicht, dass er es wählt. Naja, das wollen wir doch mal sehen, Tobias.
Wir müssen die
Erkenntnis noch mal gucken, ob das wirklich so schlimm ist. So schlimm
wird's schon. Die Erkenntnis der Scham müssen wir vorziehen.
Oh Gott.
Scheiße,
das wird immer komplizierter. Wie wäre es, wenn wir einfach Dresche verteilen?
Ja, fände ich auch. Also kein Problem, ich gehe mit.
Also ich finde die Frage,
wie hieß die noch? Lina oder so, ne? Die in Leipzig oder Dresden oder irgendwo?
Ne, der zumindest vorgeworfen wird, bei Faschos eingeritten zu sein und die verdroschen zu haben, ja.
Ich komme natürlich sofort in einen Hochsicherheitsknast, aber wenn Nazis
Straftaten begehen, dann drückt man mal lieber ein Auge zu.
Ja, das sind ja nur verwirrte Jugendliche, die kommen schon wieder zurück auf den Pfad der Tugend. Nee, ich finde diese Frage ja auch total interessant. Wie kann man diesem absurden Wählerpotenzial, dass die äußere Rechte, also insbesondere AfD und BSW, das ist für mich auch eine rechte Partei, dieses absurd hohe Wählerpotenzial, wie kann man diesen Leuten klar machen, was sie da tun? Hm. Und das geht entweder durch politische Bildung, das ist eine Generationenaufgabe. Ja, also die da jetzt in die Fänge geraten sind, die kriegst du so schnell nicht wieder zurück. Das heißt, du musst deren Kinder irgendwie imprägnieren, immunisieren gegen diesen Unsinn. Und da bin ich dann auch wieder bei der Schule. Das muss Schule leisten. Und zwar so früh wie möglich. Das kannst du im Kindergarten schon anfangen. Das kannst du in der Grundschule schon anfangen. Natürlich nicht, indem du mit Siebenjährigen politische Bildung machst oder sowas. Aber du kannst.
Siebenjährige haben, glaube ich, weniger Angst vor wirtschaftlichen Nachteilen als Angst vor Scham.
Ne, die haben vor allen Dingen wenig. Ja, aber du
bist. Scham kennt
aber
die
du schon. Du kannst nicht in Siebenjährige noch mehr Scham induzieren, Tobi. Das geht. Ich meine, grundsätzlich bin ich ja für Menschenversuche, aber das geht jetzt zu weit. Nee, was ich meine, ich habe vor vielen Jahren mal ein Interview gemacht mit dem Chefpräsidenten, Geschäftsführer, also irgendeinem Boss der Stiftung Haus der kleinen Forscher. Und der sagte, also die haben so Materialien, Unterrichtsmaterialien und auch Trainerinnen und Trainer und die gehen halt in Grundschulen, die gehen auch so in weiterführende Schulen und die machen mit den Kindern Experimente. Die bringen den Kindern Wissenschaft bei, indem sie mit ihnen Wissenschaft betreiben. Weil mein Buch, das ich nie geschrieben habe, es gibt, die Menschen haben zwei Werkzeuge erfunden, um.
Ah, die habe ich letztens wieder getroffen, deine Lektorin.
Ach, schön.
Linksmus vom Verlag.
Viele Grüße, wenn du sie nochmal siehst.
Ja, richtig aus.
Ja, die Menschen haben zwei Werkzeuge erfunden, um Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Das eine ist der Journalismus, wenn er denn vernünftig betrieben wird. Das andere ist die Wissenschaft. So. Und das Haus der kleinen Forscher, die gehen halt zu Kindern und machen mit den Kindern Wissenschaft und gewöhnen die daran, wie Wissenschaft funktioniert, ohne ihnen erstmal diesen theoretischen Überbau der Falsifizierbarkeit und sowas alles zu erklären. Und der Chef hat gesagt, sie machen das, um, wie hat er das formuliert? Das fand ich total schön, einen total schönen Satz. Die Menschen schon im Kindesalter zu befähigen, auch als Erwachsene in einer sich ständig ändernden Welt erfolgreich zu sein. Mhm. Also nicht irgendwann auf gut Deutsch wie der Ochs vorm Berg stehen, die Welt nicht mehr kapieren und dann den Demagogen hinterherrennen, die sagen, ja, wir gleich sagen, wer daran dafür verantwortlich ist. Wer ist es? Der Jude war's. So. Mhm. Ja, warum hat es jetzt 3 Monate am Stück geregnet? Ja, ist doch klar, weil die Juden machen Kinderopfer und so. Ja, diesen Scheiß haben sie dir erzählt früher.
Ja, ja.
So, heute machen sie es halt irgendwie ein bisschen subtiler. Heute sind es halt die da oben, das ist die internationale Finanzmafia, muslimische Einwanderer. Ich meine, wenn du dich umguckst, die Migranten sind an allem schuld. Ja, das ist so unglaublich. So, wenn du jetzt aber durchgehend, als Kind, als Jugendlicher, als junger Erwachsener, immer wieder damit konfrontiert wurdest, dass die Welt eine unübersichtliche ist, dass es keine oder nur sehr, sehr wenige letztgültige Antworten außerhalb der Religion gibt und vielleicht ein paar Naturkonstanten, wenn du immer wieder damit konfrontiert wirst, dass irgendwo ein Phänomen ist, das du nicht verstehst, du dich dann aber auf die Suche begeben kannst, um dieses Phänomen zu verstehen und nicht auf falsche Propheten reinfällst, ja, da, ja, da, ja, da, ja, da, dann kannst du diese Haltung irgendwann auch in den Politikunterricht, in die politische Bildung übernehmen und kannst auch genauso gut sagen, wer da eine einfache Lösung anbietet, der ist ein unseriöser Demagoge. Ich glaube, dass das der Weg ist, dass du ganz, ganz früh anfangen musst mit ganz, ganz vielen verschiedenen Instrumenten und ganz, ganz vielen verschiedenen Disziplinen auch. Dass du erst kleine physikalische, naturwissenschaftliche Experimente, die kannst du mit Kindern machen. Ne? Wasserwirbel in der Colaflasche, tralala. Und dass du dann von da aus rausgehst und sagst, okay, dann jetzt machen wir sowieso ein bisschen mehr Wissenschaft in der weiterführenden Schule. Jetzt machen wir ein bisschen politische Bildung dazu. Wir machen aber auch im Ethikunterricht ein bisschen humanistische Bildung dazu. Und ich glaube, das geht. Und ich glaube, das geht sogar ohne Scham.
Ja. Naja, Leben ohne Scham gibt es
nicht. Ein Leben ohne Scham. Schöner Sendungstitel.
Ich dachte, du machst jetzt nur noch so seriöse Sendungstitel.
Nö, das ist nee.
In deinem Feed gekommen.
Außerdem finde ich ein Leben ohne Scham durchaus eine seriöse Angelegenheit, Tobias.
Absolut, absolut. Leben ohne Scham mit Tobi Bayer.
Leben ohne Scham mit Tobi Bayer.
Wollen wir über schöne Sachen reden?
Ja.
Ich habe noch was. Und zwar auch auf der Überholspur. Damit hat es quasi angefangen, dass ich kurz nachdem ich irgendwie krank war wegen Antibiotika und Zecke und so, habe ich ein Konzert gespielt. Und zwar auf ganz neue Art und Weise. Hatte ich hier, glaube ich, auch angekündigt. Mhm. Im Open Kitchen. Ein Restaurantkonzert. Und das habe ich noch nie gemacht. Also normalerweise spielen wir halt in Kneipen oder draußen und
machen. Hat's halt funktioniert? War der Laden so voll wie noch nie?
Nee, der Laden war nicht so voll wie noch nie, aber es hat funktioniert in dem Sinne, dass ich glaube, er war so voll wie noch nie an einem Donnerstagabend. Also die anderen Musikkonzerte, die sie da gemacht haben, waren immer Freitag, Samstag. Und da waren sie dann noch voller, als sie da an diesem Donnerstag waren. Es war ein Tisch, so ein 6er, 7er, 8er Tisch frei, also ein längerer Tisch, wo sich dann erst später welche hingesetzt haben. Also über 40 Gäste hatten sie, glaube ich. Und wenn es richtig rappelvoll ist, haben sie natürlich auch noch viel mehr. So, dann können sie doch mal irgendwie die Tische zusammenschieben und so. Aber das Schöne war, gar nicht so überraschend, wenn man drüber nachgedacht hat, ist, dass irgendwie vorne rechts war ein Tisch, also von uns aus gesehen, mit Christians Familie, seine Frau, Schwester und Tochter und Nachbarn und so. Und der Rest vom Raum war voll mit Hörern.
Super.
War eigentlich war es ein Hörertreffen. Und ich war total beeindruckt von einer Hörerin vom Einschlafen-Podcast, wusste ich, dass sie kommt. Die hatte mich schon angeschrieben. Heike aus Berlin. Die ist halt extra aus Berlin gekommen, hat sich ein Hotelzimmer genommen und dann irgendwie da den Abend mit uns verbracht. Und das war sehr nett. Aber es waren auch Gäste aus einer war aus Wien da, aber der ist jetzt nicht extra aus Wien gekommen, sondern der macht gerade einen Auslandssemester, glaube ich, an der Uni in Hamburg, studiert Medizin, irgendwie sowas. Dann gab es Gäste aus Süddeutschland, aus Schwaben, und habe ich, was kommt denn extra jetzt für so ein Konzert von mir irgendwie nach Hamburg? Ja, nee, wir sind wegen dem Elbjazz hier. oder Reeperbahn-Festival? Nee, Elbjazz war, glaube ich.
Egal, wir sind nicht deinetwegen hier. Ja,
aber die waren halt zufällig in der Stadt und hatten das Open Kitchen eh auf der Liste, weil ich dafür ja schon so viel Werbung gemacht habe. Und dann haben sie gesehen, ach, der macht da Musik, dann haben sie halt einen Tisch gebucht.
Mensch, apropos Werbung, ich habe völlig vergessen, am Anfang der Sendung zu sagen, dass Odonien am 26. August 2024 stattfindet und ich mich freuen würde, wenn ihr alle kommt. 26. August 2024.
Aber es ist ja ein Montag.
Ja. Es ist immer ein Montag.
Das ist gut. Oh, übrigens Werbung.
Werbung.
Darf ich dir einen Trailer zuschicken für das Podstock und du schneidest den hier rein?
Nee.
Dann mache ich jetzt so Werbung fürs Podstock. Es ist Podstock und es gibt einen Trailer und den könnt ihr im Einschlafen-Podcast hören.
So. Okay.
Heute Abend, Episode 554. Ist der drin. Das war sehr schön, sehr wertschätzend, sehr entspannt. Wir haben, anders als in der Kneipe, haben wir vier kurze Sets gemacht. Zwischendurch auch noch was zu essen gekriegt. Das war vielleicht ein bisschen lang. Dann hatte ich ein Problem, und zwar war die Batterie in meinem Bass leer. Ich habe einen aktiven Ton in meinem Bass. Da brauchst du einen 9-Volt-Block. Oh Gott. Der war mitten im Konzert leer und ich hatte keinen dabei. Aber dann war das Set eh gerade vorbei.
Aber das ist auch so die Batterie, die man nie hat, oder?
9-Volt-Block?
Ja.
Ich hatte, also wenn ich unterwegs bin, habe ich gar keine Batterien dabei. Warum soll ich Batterien dabei haben? Aber ich bin schnell ins Auto gesprungen, zur Tanke gefahren, habe einen 9-Volt-Block gekauft und war nach 10 Minuten wieder da und konnte halt weiterspielen.
That's Rock'n'Roll.
Das war richtig Rock'n'Roll und hat Spaß gemacht. Und dann irgendwann waren halt alle satt und Essen war durch. Die Küche ist ausgeschaltet worden. Dann kam halt der Koch noch mit an den Tisch und dann haben wir noch ein bisschen weitergespielt. Und es war sehr, sehr nett. Haben wir 2 Flaschen Wein geschenkt gekriegt. Die hat Christian allein ausgesoffen, der Arsch. Ich gebe sie ihm mit und sage, ja, die trinken wir eh zusammen. Mhm. Nächstes Mal war ich da so, was ist denn? Oh, ach, das waren die?
Ach, das war das, genau.
Ja, ja.
Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das... Ich habe hier auch noch 26 Flaschen Wein.
Oh.
Die ich aus dem Keller meines Elternhauses gefischt habe. Die hatte ich da gelagert.
Die sind nicht mit umgezogen.
Ach so. Nee, die hatte ich absichtlich immer hierher geschickt, weil der Keller meiner Eltern kühl ist. Ich habe keinen kühlen Keller in Berlin.
Ah.
Und das sind Flaschen, die ich lange lagern wollte. Und zwar ist das jeder Jahrgang Wagner Stempel, großes Gewächs, Herkretz, Riesling seit 2011. Habe ich, und das ist eine sogenannte Vertikale, also aus einer Lage, also einem Weinberg, jeden Jahrgang zu haben. Und das werden wir, irgendwann werden wir das verkosten. Und ich habe jetzt auch das Problem, dass ich nicht weiß, ich würde die ungern bei mir in der Wohnung lagern, weil da wird, sind die Temperaturschwankungen mir zu groß. Jetzt habe ich auch einen Freund gefragt, also auch einen meiner Weinfreunde, sag mal, hast du noch Platz für 26 Flaschen in deinem Keller? Ja, ja, kriege ich hin. Und jetzt hast du mich ein bisschen nervös gemacht.
Ach so.
Hey, wo ist denn, okay, wo ist denn der Riesling? Ach so, war der.
Wovon sprichst du? Naja. Und noch was Schönes, ich habe ein neues Lieblings-Hashtag auf Mastodon, beziehungsweise Pixelfett. Bloomscrolling. Fand ich total gut. Also statt Doomscrolling einfach mit Blüten.
Und Blumenfotos.
Ja, du kriegst den ganzen Tag Blumenfotos in den Feed gespült. Ja. Finde ich total gut. Folgeempfehlung.
Ich habe es übrigens gefunden, das Haus der kleinen Forscher. Der Satz lautet, junge Menschen befähigen, den Zugang, den sie zur Welt haben, auch als Erwachsene aufrechtzuerhalten, damit sie das ganze Leben lang mit Veränderungen zurechtkommen und diese nicht als Gefahr sehen. Und das ist genau das, was der extremen Rechten...
Kannst du es nochmal sagen? Also Entschuldigung, das war zu lang, um es korrekt wertzuschätzen.
Junge Menschen befähigen, den Zugang, den sie zur Welt haben, auch als Erwachsene aufrechtzuerhalten, damit sie das ganze Leben lang mit Veränderungen zurechtkommen und diese nicht als Gefahr erleben.
Okay.
Und genau das Gegenteil davon ist das, was der extremen Rechten den Zulauf bietet, präsentiert, gibt, macht, du weißt schon.
Aber das setzt ja voraus, dass junge Menschen den Zugang zur Welt schon so haben, dass
haben sie doch,
stimmt ja aber auch,
ne? Sind super neugierig, wie geht das, was ist das, was passiert?
Genau, und die kommen auch mit Veränderungen gut zurecht.
Warum genau. Und dann kommen sie in die Schule, werden da gebrochen und dann kriegen sie irgendwann irgendeinen shitty Job, werden da vom Chef nochmal zusätzlich gebrochen, bis sie so weit sind, dass sie sich einbilden, gerne um 7 Uhr morgens aufzustehen und mit dem Auto irgendwo hinzufahren und Schraub zu machen. So eine Welt haben wir. Und in der Welt kannst du ja nur irgendwann an einen Punkt kommen, wo du Veränderung als Gefahr erlebst.
Mm.
Zumal es in weiten Teilen in weiten Schichten oder quer durch alle Schichten ja auch tendenziell immer schlimmer wird. Also ist ja irgendwie, ist ja jetzt nicht so, dass du, weißt du, auf einmal musst du dir von irgendwelchen Politikern hören, ja, die Griechen arbeiten auch 6 Tage, dann arbeitet ihr jetzt auch wieder 6 Tage. Ja, du glaubst ja wohl nicht, dass der Herr Professor und der Herr Softwareingenieur 6 Tage arbeiten wird. Das ist die arme Sau, die den linken Blinker am Golf montiert. Der darf auf einmal einen Tag länger arbeiten.
Das macht ein Roboter.
Also, als ich das letzte Mal über den linken Blinker am Golf geredet habe, hat das noch ein Mensch montiert.
Und der hat sich bei dir gemeldet, weil der hier zuhört.
Nee, ich kenne seinen Chef.
Auch gut. Ach ja. Sollen wir Nachrichten machen?
Können wir machen.
Machen wir die von 18 Uhr?
Nö, 19 Uhr.
Warum denn? Das sind aber nur 5 oder so.
Stimmt, dann machen wir die von 19, von 18 Uhr. Da muss ich mehr nachdenken, ne? Das ist nicht gut.
Vor Gipfeltreffen in Washington. Bundeskanzler Scholz würdigt Verdienste der NATO.
Mhm.
Super.
Ja. Gut gemacht, NATO. Treffen in Moskau. Indischer Premier Modi wirbt bei Putin um Frieden in der Ukraine. Wie hat er das gemacht? Hat er gesagt, Putin, zieh dich zurück, du Arschloch, du hast da nichts zu suchen? Oder hat er gesagt,
Putin macht endlich fertig, hat er gesagt. Ich weiß es nicht.
Steht nicht dabei.
Pläne der Bundesregierung. Auf Verbraucher kommt neue... Was?
Ich wollte nochmal sagen, was ich so interessant finde an dieser ganzen... Dieses auch was jetzt wieder aus diesem von diesem Wagenknecht-Kult da kommt, dieses ganze, dieser Krieg muss beendet werden, wir brauchen Frieden, tralalala. Das sind immer nur Appelle, die sich gegen die Ukraine oder also an die Ukraine und an den sogenannten Westen richten. Ich höre von diesen Leuten nie Appelle, die sich an Moskau richten. Hat Wagenknecht irgendwie schon mal vehement gefordert, dass Putin sich sofort aus der Ukraine zurückzieht und diesen Krieg beendet? Finde ich irgendwie auffällig. Also es ist immer nur, wenn es um Frieden geht, geht es nur darum, dass wir die Ukraine dazu bewegen sollten, sich Russland zu unterwerfen. Das finde ich, dass wir das 2 Jahre lang noch nicht. Also in 2 Jahren immer noch maffig irre. So, wie war das? Auf Verbraucher kommt neue Stromumlage zu. Na toll.
Also ich habe gerade die Nachricht nochmal gelesen, um zu gucken, was Modi denn jetzt wirklich gefordert hat. Und er sagt, wenn unschuldige Kinder stürben, sei das unerträglich.
Ja.
So, und gestern gab es einen Angriff auf ein Kinderkrankenhaus in Kiew und Russland bestreitet den Angriff. Nö, das waren wir nicht.
Nee, natürlich nicht. Das war eine irre fehlgeleitete.
Das waren die ukrainischen Nazis.
Genau. Die erschießen ihre eigenen Kinder, um es den armen, ja, armen Russen anzuhängen.
Kann man nichts machen. Also da wird dann auch Orban auch sagen, nee, das war Putin nicht. So, ja. Pläne der Bundesregierung. Auf Verbraucher kommt neue Stromumlage zu.
Ja. Was, Kohlepfennig?
Ich hab jetzt endlich meine intelligente Messstelle.
Machst du jetzt Tibber?
Und habe mich bei Tibber angemeldet. Es hat noch nicht geklappt, weil die wollten mich dann abmelden bei meinem jetzigen Stromanbieter. Und das geht noch nicht, weil die noch gar nicht wissen, dass ich einen neuen Stromzähler habe. Also ich habe Tibber nur meine neue Zählernummer gesagt. Und das war ein bisschen zu
hektisch. Darauf bin ich ja sehr gespannt. Also ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr interessant für mich, weil ich ja dann doch kein Haus haben werde, dass ich mit sowas ausrüsten kann. Aber das finde ich total spannend. Also da bin ich echt drauf gespannt.
Ja, ich kann dann halt einfach mein Auto laden, wenn es billig ist. Ja. Und das ist mein größter Verbraucher. Nee,
im Zweifelsfall kannst du sogar dein Auto laden, wenn der Strompreis negativ ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, du kriegst Geld dafür, dass du dein Auto lädst.
Da muss der Strompreis allerdings sehr negativ sein, weil Tibber natürlich auch Gebühren hat und so.
Okay.
Das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt geht. Im besten Fall ist es, glaube ich, kostenlos. Was ich ja auch gerne hätte und was ich noch nicht gefunden habe, ist ein Stromspeicher. So, natürlich gibt es ganz viele Stromspeicher. Und wenn du googelst irgendwie Stromspeicher, dann findest du ganz viele für PV-Anlagen. Und die sind dann auch bei Tibber kannst du dir einen Stromspeicher kaufen, der ausschließlich Strom von PV-Anlagen speichert.
Hä? Das heißt, dann müsstest du dir selber so ein Ding, so eine große Powerstation irgendwo hinstellen.
Ich hätte einfach gerne einen Stromspeicher, wo ich bei Tibber sagen kann, wenn der Strom gerade nichts kostet, mach den voll.
Mach da 10 kW rein, ja.
Ja.
Stunden, ja.
Ja.
Ja, klar. Und sowas gibt's nicht, sowas muss es geben.
Es finde ich total offensichtlich, wenn man Tibber hat, dass man dann sowas hat und das irgendwie verbindet und dann einfach, wenn der Strom gerade teuer ist, dann nimmt man halt den Strom aus dem Speicher.
Ja, sicher. Das kann doch überhaupt nicht sein, dass es das nur für Photovoltaikanlagen gibt. Und wenn, dann gibt es auch mit Sicherheit jemanden, der da was löten kann.
Links dazu in den Kommentaren, bitte.
Du brauchst doch nur einen großen Akku und ein Gerät, das mit Tibber redet und weiß, wann der Strom nichts kostet und dann Strom zieht.
Das ist bestimmt auch schon gelöst. Ich habe jetzt in der Stelle noch nichts dazu gefunden. Also, ich fange ja jetzt erst an mit
dem. Ja, genau. Ah, das wird spannend. Das ist wieder Bruchbude Kerkensdorf. Nee, dann ist der Akku abgebrannt und dann ist
jahrelang kein Strom.
Wirtschaft. IG Metall verlangt 7% mehr Geld. Now we're talking. Sehr gut. Haut rein, Leute.
Verdi. Warnstreik im Hamburger Hafen hat begonnen. Genau. Und die geht natürlich um Tarif. Geht es auch um Verkauf? Nee,
ist Verdi. Ah, Verdi-Streik. Druck auf Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in Seehäfen. Fordern bei einer Laufzeit von 12 Monaten eine Erhöhung der Stundenlöhne um 3 €.
Ich finde das ja ganz interessant, dass die Hamburger den Hafen erst irgendwie an Chinesen verkloppen wollten. Und dann gab es irgendwie Stress. Und dann machen sie es nicht. Und jetzt verkaufen sie ihn an Schweizer.
an die Schweizer Chengyang Holding. du bist dran. Nee, ich bin dran. London. Britisches Parlament konstituiert sich.
Wie schön. Ist
auch gefühlt, als war der eine Stunde im Amt und hat dann direkt mal 3 Sachen beschlossen oder so, ne? Das mit der
am nächsten Tag war ja schon der neue Außenminister war am nächsten Tag schon in Berlin.
Total krass. Bei uns und da müssen wir jetzt erstmal die Scherben aufkehren, die Vorgängerregierung hinterlassen hat. Wir konstituieren uns jetzt erstmal 6 Wochen lang und dann schauen wir mal. Schon irgendwie irritierend.
Das ist wirklich gut. Und das Beste daran ist, wie der neue Außenminister heißt.
Wie heißt denn der?
Lemmy. Lemmy von Motorhead.
Und sieht auch so aus.
Nicht ganz. Er hat kürzere Haare. Lemmy. Also hat gar keine Haare. Und halt Lemmy mit Lemmy. A. Also Lammy, aber Lemmy ausgeschwindet. Ich fand das sehr lustig.
Ja, doch.
Spanische Justiz, Terrorismusverfahren gegen Puigdemont eingestellt. Puigdemont, ne? Mit T hinten, weil das ja ein Spanier ist.
Ich glaube, Mon, Aber
Mond ist ja auf Französisch.
Ich habe immer Putsch de Mon gehört, aber kann auch sein, dass er Putsch de Mont heißt. Ist ja schon mal was, das wir gelernt haben, dass
Frigenet heißt ja auch Frigenet und nicht Frigenet.
Frigenet, genau. Fernet Branca.
Putsch de Mont.
Putsch de Mont.
Ja, ist kein
Putsch de Montagne. UNO. Verhungerte Kinder belegen Hungersnot in Gaza.
Ach.
Alter.
Muss man das? Also, oh Gott. Hart.
Ich verstehe nicht mehr. Ich verstehe nicht. Ich habe den Anfang dieser Schlacht habe ich verstanden. Auch den Furor, mit dem Israel da vorgeht, habe ich anfangs verstanden, weil ich wäre wahrscheinlich genauso vorgegangen. Aber ich verstehe nicht, dass Israel nicht willens zu sein scheint, die humanitäre Katastrophe, die damit einhergeht, so gut wie möglich zu lindern. Das verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht.
Also, fällt mir auch sehr schwer. Also, bisher sind ja nicht, also ist ja nicht das erste Mal, dass Israel zurückschlägt. Und auf diesen Riesenschlag vom 7. Oktober.
Alles noch, das sind alles noch Sachen, die kann ich rechtfertigen.
Ja.
Dafür mag man mich hassen. Ich kann das rechtfertigen. Ich bin tendenziell immer auf Israels Seite.
Klar.
Aber wenn ich den Palästinensern schon den Gazastreifen parkplatze, ja, dann versuche ich doch wenigstens darauf zu achten, dass ja, die berühmten unschuldigen Kinder, dass die nicht auch noch verhungern.
Ja, weißt du, ich fürchte, das ist so ein die Argumentierung drüber, auf Seiten Israels, der israelischen Regierung ist, dass sich dort ja Hamas-Kämpfer verstecken. So,
ja, deswegen. Aber man kann doch, ich habe schon mal so eine naive Vorstellung gehabt, gesagt zu haben, so dann redet man mit Ägypten und sagt so, die alle aus dem Gazastreifen, die wandern jetzt erstmal vorübergehend auf den Sinai aus. Jeder, der eine Waffe hat, ne, jeder, der keine Waffe hat, darf durch. Alle, die ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht raus sind, da gehen wir davon aus, das sind Kämpfer, dann wird der Laden geparkplatzt und dann dürfen alle wieder rein. Also irgendwie sowas, ja. Irgendeine, ich weiß, dass das Schwachsinn ist, ja. Aber irgendeine kreative Lösung, die darüber hinausgeht, zu sagen, ja, die Amis, die bauen jetzt so einen schwimmenden Hafen, der dann auch wieder abgebaut werden muss, weil die See zu rau wird. Das kann's doch nicht sein. Das ist ja auch für die Weltgemeinschaft ist das ja auch eine ungeheure Schande. Für die arabische Welt umso mehr. Das muss doch einem Land wie Saudi-Arabien, den muss es doch möglich sein, da für Linderung zu sorgen. Das ist mir unbegreiflich mittlerweile alles.
Ja, zu schwierig. Also
Los Angeles.
Da bin ich dran, glaube ich. Los Angeles, Boeing-Maschine verliert erneut nach dem Start ein Rad.
Würdest du noch in Boeing-Flugzeuge einsteigen?
Sehr, sehr ungern.
Ich
vor allem diese, was ist das wieder eine 757
Egal. Max?
Ich mein, 757-200.
Es gab früher mal eine Fluggesellschaft, die hieß Spantax. Kennst du die noch?
Nee.
Denen sind auch ein paar Mal so Flugzeuge vom Himmel gefallen. Irgendwie überdurchschnittlich viele. Das war zumindest damals die Erzählung, früher 80er Jahre. Und damals haben Leute, die mit Spantax einen Charterflug nach Spanien hatten, die hatten richtig Angst. Aber geflogen sind sie trotzdem, die Trottel.
Ja. Ich glaube, mit Boeing fliegen ist immer noch sicherer als Autofahren auf der Autobahn. Aber wer weiß das schon?
Das Problem ist,
keine Ahnung.
Ich glaube, wenn du das in Verhältnissen ausdrückst, ist es das nicht mehr, oder? Weil Millionen Personenkilometer auf, wobei bei diesen Boeing.
Also ich weiß, dass Fliegen sicherer ist als Autofahren im Allgemeinen. Ob jetzt Boeing da noch mithält, weiß ich nicht. Aber
ist da überhaupt jemand wirklich zu Schaden gekommen bisher bei diesen Boeing-Ausfällen?
Nee, ach so, bei den vorherigen, ja klar. Das ist, einmal ist ja irgendwie mitten im Flug die Tür weggeflogen und also der ist verletzt gewesen, der da saß, weil der halt ordentlich einen Schlag gekriegt hat.
Okay, das ist immer noch weniger als beim Autofahren.
Ja.
München. Zwei Deutsche mit europäischem Erfinderpreis ausgezeichnet.
Das ist doch schön.
Das ist schön. Wo geht's denn?
Glückwunsch. Was haben sie denn erfunden?
Prozesse geehrt, die Software und künstliche Intelligenz bei der automatischen Bild- und Videoerkennung unterstützen.
Ach du Scheiße.
Also dafür wurde die Informatikerin Cordelia Schmidt geehrt. Der Ingenieur Richard Oberle steht nicht dabei, wofür sie ihn geehrt haben.
Ja, vielleicht geil. Hat er einfach mit
dem Cordelia Typen einfach mal, der hat auch einen Preis gekriegt. Der Typ hat auch einen Preis gekriegt.
Ja.
Radsport. Der Belgier Jasper gewinnt 10. Etappe. Jasper? Nee, das ist Belgier. Jasper gewinnt 10. Etappe der Tour de France.
Ach, waren die nicht gerade an der Loire?
Kannst du mit Radsport mehr anfangen als mit Fußball?
Natürlich nicht. Auch genauso wenig. Allerdings finde ich bei so Radsport-Events, und darum bedauere ich sehr, hier keinen Fernseher zu haben gerade, weil das auf so einem kleinen Monitor nicht so viel Spaß macht, die Landschaftsaufnahmen bei der Tour de France, die fand ich immer sehr schön. Und diese Hubschrauberflüge über die Loire-Schlösser und so, das ist
ja,
geil.
Ja.
Der Sport, ich finde das lächerlich. Das ist ja eine einzige Doperei.
Ich habe auch letztens Bilder gesehen von der Tour de France, wo sie an irgendwelchen tollen architektonisch sehr interessanten oder malerischen Szenerien vorbeigefahren sind. Aber das waren Fotos, die ich zufällig gesehen hatte. Jedes Mal, wenn ich die Tour de France im Fernsehen gesehen habe, sah man irgendwie langweilige Felder oder wie sie irgendwie durch Menschenmassen durchfahren, aber nichts sah interessant aus.
Ja, das ist doof.
Und die Leute, die Tour de France gucken, erzählen mir immer, wie spannend das ist, wie sich die Teams verhalten, wer jetzt wo im Windschatten. Und das ist so taktisch sicherlich anspruchsvoll interessant. Aber ich verstehe es halt nicht. Ich habe jetzt gedacht, weil du ja selber auch Rad fährst, vielleicht.
Nein, ich mache ja
nicht. Du bist ja kein Rennradfahrer. Du weißt nicht, wie man im Team strategisch korrekt dann oder gut
fährt. Also ich sag mal, so strategisch, also vom Zuschauen her, verstehe ich Fahrradfahren noch viel weniger als Fußball. Fußball verstehe ich ja. Also auch taktisch und strategisch und so. Beim Fahrradfahren erschließt sich mir das irgendwie überhaupt nicht. Also bei alle Sportarten, wo es darum geht, dass Menschen um die Wette dingsen, fehlt mir der Zugang. Am allerschlimmsten ist für mich Skispringen. Weil da noch nicht mal zwei gegeneinander springen unmittelbar, so, wo man denkt, der eine fliegt weiter als der andere. Sowas braucht mein Gehirn, um überhaupt irgendwie klarzukommen.
Deswegen machen sie doch die Linie da auf den Schnee.
Ja, aber das funktioniert bei mir absolut nicht. Für mich sieht beim Skispringen jeder Sprung absolut gleich aus. Und ich sitze da und denke mir, warum regen die sich jetzt alle so auf? Warum jubeln die jetzt so? Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Mein Gehirn macht das einfach nicht mit. Apropos Gehirn. Bei uns haben sie hier so nach der Flut, ne, 2021, haben sie hier so einen neuen Kaufland hingebaut.
Bei uns, also in Köln. Also da.
Ja, hier in Erftstadt, wo ich gerade bin. So einen großen, so Vollsortimenter fast ist das. Da gehe ich immer nur rein, weil vorne drin ist eine Bäckerei. Also wenn ich irgendwie Backwerk brauche, weil hier der beste Bäcker in der gesamten Region, der hat von 5.30 Uhr bis 14 Uhr auf. Und gelegentlich schaffe ich es nicht während der Öffnungszeiten dahin. Und dann fahre ich zu dem anderen. Und ich war jetzt, wann war das? Gestern, glaube ich, war das. Habe ich Senf gesucht. Ich wollte Senf haben, weil ich mir eine Wurst gekauft habe. Egal. Gehe halt in diesen Supermarkt und wollte einfach nur ein Glas Dijon-Senf haben. Und der war so riesen, der ist so riesengroß, dieser Laden. Und so voll mit Ware und unglaublich. Und dann so Gänge, durch die du geführt wirst und nicht einfach schräg durch kannst und so. Ich bin da gestern rumgelaufen und habe irgendwann, das hat mich so sehr überfordert, weil ich sagte, mein Gehirn, ne? Das hat mich so sehr überfordert, dass ich durch die Gänge gelaufen bin und leise mit mir gebrabbelt habe und mir vorgelesen habe, was es gibt. So, bin ich da durchgelaufen, so, Waschpulver und Seifen.
Macht doch
Süßigkeiten. Das war echt, ich habe gedacht so, oh, hoffentlich hatte ich jetzt keiner dabei
gesehen. Hast du Hörer aus Erftstadt? Hast du schon mal irgendwie die Frage gekriegt, welchen Bäcker meinst du denn oder so?
Die Frage, welchen Bäcker meinst du denn, habe ich noch nicht bekommen. Ich meine, falls wir Hörer in Erftstadt haben, die Bäckerei Horst in der Frankenstraße in Bliesheim. Das ist meines Erachtens der beste Bäcker in einem Umkreis von, sagen wir mal, 25 Kilometer. Also der ist wirklich, wirklich gut, die Bäckerei Horst. Ich weiß, es gibt Vrindhörer aus Erftstadt, mindestens zwei. Ob die sich auch einen Realitätsabgleich anhören, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Wo waren wir? Beim Wetter. In der Nacht vom Niederrhein bis ins Emsland aufkommende teils kräftige Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial. Im weiteren Verlauf bis in die mittleren und südlichen Landesteile vorankommend, im Osten gering bewölkt oder klar, Tiefstwerte 22 bis 15 Grad. Es gibt keine weiteren Aussichten, darum sag du doch wenigstens, wie es morgen wird. morgen, gibt's ein neues Wetter oder was?
Morgen am steht bei mir zumindest.
Echt? Warte, ich lade
morgen. Morgen am 10. Juli 2024 nach teils sonnigem Beginn verbreitet Schauer und Gewitter bei 21 bis 31 Grad. Ach stimmt, doch da unten, die weiteren Aussichten.
Keine weiteren Aussichten.
Ich habe die weiteren Aussichten.
Du am hast Donnerstag. Die weiteren Aussichten?
Ja, ich habe die.
Donnerwetter.
Ich habe die weiteren Aussichten mit Dr. Und Tobias jetzt Bayer.
Die weiteren Aussichten mit Dr. Tobias Bayer.
Am Donnerstag im Nordost. Entschuldigung. Das war ich nicht. Scheiße. So. Am Donnerstag im Nordosten. Nordosten. Hör mal auf zu klappern da. Ich nehme jetzt die Kopfhörer raus, dann kann ich das besser. Ach Gott. Am Donnerstag im Nordosten. Und was klapperst du denn da?
Das ist mein Popschutz. Ich klopfe dagegen, um zur Ordnung zu rufen.
Oh.
Oder?
Donnerstag im Nordosten und Osten gebietsweise teils kräftige Gewitter. Im Tagesverlauf von Südwesten und Westen Schauer und Gewitter mit Starkregen. Im Süden längere sonnige Abschnitte, 25 bis 30 Grad.
Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen schönen Sommer. Wir machen jetzt eine kleine Sommerpause und hören uns dann irgendwann im August wieder.
Ja, alles Gute, Dankeschön und tschüss.
Ist nicht tot.